herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit. Der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Und die heutige Folge soll sich um Mediation in einem anderen Kulturraum drehen, aber auch um, wie beginne ich mit Mediation? Was sind erste Erfahrungen? Und wie sind Unterschiede auch zwischen der hiesigen Kultur und der Kultur, die wir uns heute anschauen? Das wird die amerikanische Kultur sein, da wo die moderne Mediation praktisch auch herkommt. Und ich habe mir dafür eine ganz kompetente Kollegin eingeladen, Frau Annette Doll. Hallo Annette.
Hallo Sascha.
Schön, dich hier im Podcast zu haben. Wir haben uns ja kennengelernt, auch hier in Deutschland. Und das ist eine interessante Geschichte. Da kommen wir auch noch ein bisschen dazu. Aber zunächst mal so, wo bist du in den Staaten? Was machst du da? Wie hat es dich dahin verschlagen? Denn du bist ursprünglich und auch immer noch staatsbürgerrechtlich auch deutsche Staatsbürgerin.
Korrekt. Also ich bin, was man heute auch so ein bisschen Third Culture People nennt, also jemand, wo die Frage, wo kommst du her, einfach nur mit it's complicated beantwortet werden kann. Also ich bin ganz, ganz klar, ich bin in Deutschland aufgewachsen, aber sehr schnell schon im verschiedenen Ausland unterwegs gewesen. Also England, Spanien, Chile und dann eben auch die USA. Ich bin aus mehr oder weniger privaten Gründen eigentlich dann in den USA in Anführungsstrichen geendet. Und seit 2001 eigentlich mit einigen Unterbrechungen in den USA. In den USA bin ich 90% eigentlich an der Ostküste im Staat Connecticut. Das ist halber Weg, ist ein sehr ländlicher Staat, aber halber Weg zwischen New York und Boston. Also the best of all worlds. Und bin aber im Moment in einer Arbeit, die in Wisconsin, in einem Staat an den großen Seen stattfindet, ein kleines bisschen nördlich von Chicago. Das heißt, nach gut amerikanischer Manier ist mein Pendelweg eine etwa zweistündige Flugreise mit Auto an jeder Seite. Der Bereich, in dem ich eigentlich fast mein ganzes Leben tätig war, ist der Maschinenbau. Und bin immer in diesem Kulturkreis deutsche Firma im Ausland, also jetzt meistens USA, tätig gewesen.
Das heißt, von der Branche her bist du jetzt, sagen wir mal, kommst du nicht aus einer Branche, die sich, sagen wir mal, kommunikationsprogressiv versteht, wo Mediation sozusagen naheliegend ist, sondern praktisch eingeführt, hingebracht werden muss. Und du bist aus Deutschland nach Amerika und damit schon auch angesprochen, dieses Verhältnis von moderner Mediation hat sich aus Amerika nach Europa entwickelt und jetzt geht es wieder in die andere Richtung. Wie kamst du oder wie hat sich bei dir die Notwendigkeit oder das Bedürfnis nach Vermittlung, Umgang mit schwierigen Gesprächen als Vermittlerin ergeben?
Also du hast natürlich recht, ich gebe dir hundertprozentig recht. Der Maschinenbau allein durch den Hintergrund, sage ich mal, 90% der Menschen, die dort arbeiten, vor allem die Menschen, die in entscheidungstragenden Positionen sind, im Management jeglicher Art, sind natürlich 90% Ingenieure, über 80% männlich. Das ist keine Umgebung, wo sich Mediation oder das Anerkennen von anderen Interessen unbedingt natürlich breit macht. Auf der anderen Seite, wie bin ich dahin gekommen? Es gibt durchaus, also auch in großen Maschinenbaufirmen gibt es vor allem durch die Betriebsräte, aber nicht nur, schon auch die Entwicklung dahin, dass man durch Mediation oder durch mediative Ansätze dort auch besseren Erfolg haben kann. Wie bin ich dahin gekommen? Wirklich auf eher absurde Art. Ich habe vor langer Zeit, 15 oder 20 Jahren, einmal einen eintägigen Workshop gemacht in einem buddhistischen Tempel hier bei uns im Ort. Und da ging es um Nonviolent Communication. Also nicht direkt Mediation, aber halt natürlich einer der Grundsteine. vor allem der transformativen Mediation. Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, weil es eben so unterschiedlich war zu dem, was ich im täglichen Leben auf der Arbeit mache. Habe das im Hinterkopf behalten und immer gesagt, wenn ich mal einen Stopp, einen Break in meiner Karriere habe, dann werde ich mir Zeit nehmen, mich damit mehr zu beschäftigen. Und als es dann soweit gekommen ist, vor etwa 2 Jahren, habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, wollte dann aber das gerne in Deutschland machen. Nicht, weil es in den USA schlecht ist, sondern weil ich eben immer in diesem, nicht Spannungsfeld, aber in diesem Bereich zwischen den beiden Kulturen bin und beides immer gerne parallel unterstützen möchte. Und deswegen ist die Entscheidung getroffen, mich in Deutschland umzuschauen, wo ich so eine Qualifikation machen kann, wo ich ein bisschen tiefer einsteigen kann in das Thema.
Ich kann mich erinnern, dass ich verwundert war und aber auch erfreut, als ich sah, du interessiert sich jemand für die Mediationsausbildung, kommend aus Connecticut. Und ich zuerst dachte, das ist ein bisschen weit vielleicht. Also vielleicht spreche ich das von mir aus an, dass es vielleicht doch ein bisschen weit sein könnte oder vielleicht auch ein Irrtum. Aber es hat sich dann genauso rausgestellt. Und im Nachgang war es mir auch völlig deutlich geworden, dass das für dich wichtig war, dass du auch nie die Verbindung hast abreißen lassen in der Zeit zu Deutschland und warst auch lange Zeit bei einem deutschen Konzern in Amerika tätig und daher ohnehin notwendig. Und da war der Punkt, du hast das vor uns so nebenbei gesagt, Betriebsräte als Institution haben sozusagen diese Erkenntnis geprägt, ob sie wollten oder nicht, dass eine andere Perspektive beachtet werden muss aus Arbeitgebersicht, aus Führungskräftesicht. Ist das so, wie du es erlebt hast, dass das so eine Art Bedingung war, dass man in Unternehmen dann plötzlich merkte, ah, okay, wenn man kann mit mehreren Perspektiven doch ein bisschen was anstellen. Das ist nicht nur Widerborstigkeit und Widerständigkeit, sondern das kann schon auch der Sache helfen.
Ich glaube, so direkt würde ich das nicht so mit Ja beantworten. Ich glaube, um diese Denkweise und diese Vorgehensweise in Unternehmen einzuführen, egal ob das jetzt Maschinenbau, andere Industrie oder auch andere, ganz andere Bereiche sind, es braucht einfach in einem Unternehmen jemanden, der ein Fürsprecher ist für diese Vorgehensweise, für die Mediation. Und bei einem der Maschinenbauer, für die ich gearbeitet habe in der Vergangenheit, da gibt es so eine Person, die sehr stark im technischen Wesen unterwegs war, aber jetzt wirklich sich sehr der Mediation und den Erfolgen, die damit zusammenkommen, verschrieben hat, jetzt auch im Betriebsrat dann aktiv ist, aber vom klassischen Management im Maschinenbau kam. Ich habe es nur erlebt, dass es dann sehr viel natürlich im Zusammenhang mit den Betriebsräten praktiziert wird. Für mich persönlich nicht. In den USA haben wir je nach Firma, also ich habe noch nie mit Betriebsräten in den USA gearbeitet oder mit irgendwelchen Workers Councils. Das in den Firmen, wo ich war, gab es das nicht. Ich habe das viel mehr auf anderen Beziehungsleveln erlebt. Denn es gibt ja in jedem Unternehmen alles Mögliche an Beziehungen, also zwischen Mitarbeitern und Managern, aber halt auch sehr, sehr viel nach außen hin zu Kunden. Und da habe ich persönlich viel mehr Techniken angewandt und auch wirklich manchmal ein- oder zweimal deklariert, aber sonst so unterm Tisch sozusagen inoffiziell Mediationen durchgeführt. Denn gerade im Maschinenbau oder halt in jeder Industrie, in der Investmentgüter gekauft werden, also Maschinen oder Equipment jeglicher Art, ist die Kundenbeziehung ganz wichtig und eine ganz andere, als wenn man jetzt in einem Supermarkt ist oder B2B-Elektronikteile verkauft. Und da, weil Beziehung so wichtig ist und Verständnis so wichtig ist, finde ich, hat die Mediation gerade in diesen Industriezweigen könnte einen sehr, sehr großen Stellenwert haben.
Das war auch ein Aspekt, den ich mir so in der Vorbereitung angekreuzt habe. Und ich habe das Klischee am Anfang auch eingebracht, Maschinenbau und so, ne? Da wird nicht so auf Kommunikation geguckt. Aber andererseits das, was du benennst im Sales-Bereich mit Außendienstmitarbeitern etc., die wissen ziemlich genau, was Beziehungen bedeuten und wie wichtig das ist, damit ein Geschäft zustande gekommen, damit ein Abschluss zustande kommt. Oder auch, wer kann gut mit wem? Und darauf wird doch ziemlich geachtet. Welche Erfahrungen hast du da mit Vermittlungskompetenzen gemacht ob nun jetzt Mediation deklariert oder nicht, wenn du also Gespräche organisiert hast zwischen unterschiedlichen Perspektiven, Konfliktpartnern etc., die sonst so einfach nicht zustande gekommen wären.
Ja, also das Erste ist gerade, du hast den Verkauf angesprochen. Natürlich sind das sind alles Menschenkäufe, Verkäufe. Also Menschen kaufen von Menschen. Also der Maschinenbaubereich ist nicht jemand, wo man ins Internet geht und sagt, ich kaufe mir mal eben eine 1,5 Millionen Maschine, sondern das sind gerade wichtige Dinge, essentiell, also das gegenseitige Vertrauen. Ja, ein Kunde kauft eine Maschine, ich habe ihm Teile gegeben, sowas kann die Maschine schneiden und produzieren. Und dann ist es sehr, sehr wichtig, dass man das auch liefern kann und dass der Kunde, wenn auch mal was schief geht, weiterhin dieses Vertrauen hat. Was ich gesehen habe, ist, wenn in dieser Beziehung, also Kunde zu Maschinenproduzent oder Verkäufer zu anderen Menschen im Sales Network, also gerade in den USA geht sehr, sehr viel über Distributoren, also Agents, was nochmal ein ganz anderes Level an Komplexität mit sich bringt. Das ist, sage ich mal, zu 80% ist es auf menschlichen Beziehungen aufgebaut. Natürlich, die Technik ist wichtig, die Physik hinter der Technik ist wichtig, alles das ist wichtig, aber die besten Verkäufer sind normalerweise nicht die, die im Detail alle Techniksachen kennen, sondern die verstehen, was braucht der Kunde, damit er jetzt meine Maschine kauft. Und meiner Meinung nach, die besten Einkäufer, die Menschen, die Maschinen oder anderes Equipment einkaufen, sind auch nicht unbedingt die am technisch versiertesten, die besten Excel-Tabellen aufstellen können, in denen sie Maschinenleistungen vergleichen, sondern es sind die das große Bild sehen und sagen, okay, mit der Firma, mit den Menschen in dieser Firma können wir arbeiten. Und dann sind wir natürlich auf einer rein emotionalen Ebene. Und genau da ist, wenn was schief geht, ist Mediation wichtig. Und was ich sehr, sehr oft erlebt habe, also nicht ein oder zweimal, sondern 20, 30, 50 Mal, ist, es gibt eine Eskalation. Typisch im Equipment Sale, es wurde etwas verkauft und jetzt funktioniert es nicht so, wie sich der Kunde das vorgestellt hat. Zum Beispiel Sachen gehen ständig kaputt oder ein Service meldet sich nicht, irgendwie so etwas. Und es gibt immer zwei Eskalationen. Es gibt die technische Eskalation. Was stimmt eigentlich jetzt mit der Maschine nicht und wie gehen wir das an? Und hier ist ein Servicetechniker vor Ort. Und dann ist immer die menschliche, die emotionale Eskalation läuft parallel. Und wenn Dinge komplett schief laufen, habe ich es selten, ganz selten erlebt, dass es auf der technischen Eskalationsseite ist, sondern immer auf der persönlichen Eskalationsseite. Und genau da hilft es, wenn man das Rüstzeug, das Verständnis hat, wie würde denn jetzt in so einem Fall eine offizielle Mediation ablaufen und kann ich das irgendwie ermutigen und unterstützen, auch wenn ich ja gar nicht als Mediator auftreten kann, weil ich ja Teil der sogenannten Konfliktparteien sind.
Wie lief das bei dir? Ich meine, du hast dich entschlossen, in Deutschland bei einem deutschen Ausbilder das zu lernen. Wohl wissend, dass du das in einem amerikanischen Unternehmen, in einer amerikanischen Umgebung anwenden wirst. Oder vermutlich anwenden wirst. Ne? Das war sicherlich erstmal in dem Moment eine Vermutung. 1:1 übertragen wird wahrscheinlich nicht gehen. Wo hast du gemerkt, ah ja, okay, das ist zu transformieren. Da muss ich gar nicht irgendwie erst gegen die Wand laufen oder so, sondern das läuft hier einfach anders.
Die Frage habe ich nicht hundertprozentig verstanden.
Also du hast in einem deutschen Kontext die Ausbildung absolviert, wohl wissen, du wirst das übertragen müssen in einen anderen Kulturbereich. Wo wird dir das besonders deutlich, dass du das nicht einfach so anwenden kannst, sondern du die Transformation, die Anpassung schon von dir aus vornimmst, weil du weißt, das geht so nicht. Also ich nehme an, dass man hier formell sagt, das ist eine Mediation und da müssen wir jetzt einen Vertrag schließen und formell mit schriftlich Papier, pipapo. Ne, so kann ich mir vorstellen, dass das viel mehr hands-on stattfindet.
Okay, ja, jetzt verstehe ich's. Ganz klar, genau das, was du am Ende auch angesprochen hast, die Formalität, die Klarheit, die durch klar dargelegte Struktur und Prozess entsteht, ist etwas, was in Deutschland meisten Leuten gefällt. Ne? Das ist was, da sind wir dran gewohnt. Also wenn man in Deutschland eine Ausbildung macht, ist es klar, was man an welchem Tag lernt. Wenn man, egal was man macht, es gibt überall einen klaren Prozess. Und in den USA ist viel, viel mehr, let's see, ne? We can do this. Und das habe ich immer wieder erlebt, also gerade mit dem Arbeiten mit technischem Personal zum Beispiel, wenn mit deutschen Mitarbeitern, wenn es darum geht, okay, wir müssen irgendwo was an der Maschine reparieren, die gucken erstmal, boah, bin ich da überhaupt ausgebildet? Habe ich diese Maschine gelernt? Und in den USA, da wird viel geredet und viel Tamtam vielleicht gemacht, aber die gehen erstmal rein und gucken mal, was sie da jetzt machen können. Und das ist genau, sag ich mal, die kulturelle Übersetzung, wo mir ganz klar war, dass ich die leisten muss, dass wenn man hier reingeht und sagt, okay Leute, wir gibt's gerade eine Konfliktsituation, ich schlage vor, wir gehen jetzt offiziell in eine Mediation, ich bin der Mediator, das ist meine Rolle, so läuft der Prozess ab, da haben wir schon beim zweiten Satz alle verloren. Sondern da muss man sagen, ganz anders rangehen und das habe ich eben auch intern mehrere Male so gemacht, gesagt habe, wir setzen uns zusammen und überlegen gemeinsam, was es jetzt hier für Lösungsansätze gibt. Denn eine der Probleme, in Anführungsstrichen, die ich immer wieder sehe, auch in den USA, ist, dass Menschen gerne nett sind zueinander. Also es wird oft gesagt, das ist ja alles oberflächlich. Was vielleicht auch stimmt zum gewissen Maße, aber für mich ganz persönlich sage ich immer, es ist mir lieber, jemand ist oberflächlich nett zu mir als tiefgründig nicht nett. Und das ist immer schon die erste Lage, die man auch erst zur Seite räumen muss, dass die Leute in einer Art Mediation, in irgendeiner Art von Konfliktgespräch überhaupt wirklich direkt auf den Tisch bringen. Was ist denn dein Problem? Wo hast du das Problem mit dem Verhalten der anderen Person? Oder wie können wir jetzt hier tiefer einsteigen? Das ist, glaube ich, in den USA wesentlich schwerer, zu diesem Punkt zu kommen, als in Deutschland, wo halt viel einfacher Dinge auf den Tisch gelegt werden. Und so ist es und das gefällt mir nicht. Denn es in den USA fangen auch die Gespräche an, die ich dann geführt habe, immer mit der Präambel: I don't want to complain, I don't really have a problem, but, also immer mit
solchen. Das ist die Nettigkeit. Also auch.
Das ist diese Nettigkeit, genau.
Was ist die Idee davon? Weil die ist ja viel beschworen, nicht nur sozusagen in Konfliktkontexten oder Mediation, sondern das schreibt man ja doch der amerikanischen Kultur auch zu, was auf hiesige ja häufig auch im Klischee als oberflächlich gilt. Aber was ist die Idee, ja, der Nettigkeit, ich weiß nicht, ob das passende Wort ist so im Deutschen, aber so nice, ne? So sind es ist erstmal, man wird nicht abgestoßen im ersten Moment, schon gar nicht vom Gesicht her, ne? Ich habe also Amerikaner haben irgendwie so immer in Lächeln so, ne? Was ist die Idee? Ja. Also wie ist da die Logik dahinter?
Ich glaube, bei kulturellen Verhaltensweisen ist keine Logik dahinter. Also wir sehen das, also du erwähnst das Lächeln, das gehört halt hier dazu und das lernen Kinder schon von klein auf. Und wo ich im persönlichen Umfeld, wo mir das immer am allermeisten klar geworden ist, wenn wir im Urlaub waren, entweder mit anderen Familienmitgliedern, also meine Familie, ich habe Teile, die kommen aus Frankreich, aus dem Baskenland, natürlich aus Deutschland, und wir versuchen ein Familienbild zu machen und jetzt sollen mal alle lächeln und sofort die amerikanischen Kinder wissen sofort, was gemeint ist und sagt, okay, smile. Und die Kinder aus anderen Regionen, gerade in Europa, sehen überhaupt den Sinn dahinter nicht. Ne? Nur weil jetzt da die Tante ein Foto machen will, muss sie jetzt mir kein Lächeln abbringen. Und ich glaube, solche kulturellen Feinheiten, da ist keine Logik dahinter, sondern das ist einfach was lange in dem Netz der Gesellschaft verankert ist. In den USA kommt natürlich hinzu, dass es eine sehr service-driven Society ist. Und da, und das ist so ein bisschen die dunkle Seite, würde ich auch sagen, von genau dieser Nettigkeit und dieser Service-Affinität, ist natürlich, dass dies durch Geld getrieben ist. Ja, also hier Mitarbeiter im Service sehr, sehr viel, jetzt nicht im technischen Kundendienstservice, sondern im Restaurant oder im Freizeitpark oder irgendwo, werden ja nicht bezahlt. Also in dem Sinne, die haben einen Stundenlohn von 3, 4, vielleicht auch 5 Dollar. Und werden bezahlt über Trinkgeld, also über Niceties. Wo natürlich ganz klar ist, wenn ich mehr lächle, kriege ich mehr Geld. Und das ist, sage ich mal, die Dark Side von dieser Nettigkeit, ist, dass es eben im Prinzip, sie werden dafür bezahlt.
Ja, es erinnert mich an Pulp Fiction und den berühmten Dialog. oder in Reservoir Dogs, wo sich die Protagonisten darüber unterhalten, ob man Trinkgeld zahlt oder nicht. Jetzt wird das natürlich nochmal deutlich. Was heißt das dann für dich? Du bist ja Führungskraft, du hast viele Personen, sozusagen Personalverantwortung darüber, in dem Kontext auch dann Vermittlungskompetenzen. Wie musst du da auftreten, dass das gelingt, die Beteiligten, wenn ich, ob aus der Nettigkeit hervorholend oder eben diese nutzen, dass das losgehen kann? Du hast vorhin selber auch gesagt, ne, sind großteils sind das auch Männer, mit denen du zu tun hast. Worauf ist es eine Frage von Technik, die du in der Ausbildung lernst, oder ist es eine Frage von der Anschlussfähigkeit, die eher, ne, kulturelle Übernahmen mit sich bringt, also wo du dich drauf einstellen musst? Welche Erfahrungen hast du dort gemacht, seitdem du, ich sag mal, jetzt mit anderer Perspektive rangegangen bist?
Also die größte Perspektivänderung, würde ich jetzt mal sagen, ist, dass ich erkenne, wenn ich in einer Situation bin, in der jetzt zum Beispiel eine Mediation der beste Weg voran wäre, egal ob das jetzt mit Mitarbeitern ist oder halt mit anderen Businesspartners, normalerweise Kunden. Das ist ein ganz großer, wirklich was ich aus der Ausbildung mitgenommen habe und das dann in meinem Kopf sich ein Schema abspielt. Genau so sollte jetzt die Facilitation dieser Mediation ablaufen. Kann ich so nicht leisten, weil ich nicht Mediator bin in dieser Situation. Aber ich kann jetzt Teile daraus nehmen und diese Struktur anwenden. Das ist also eine große Sache. Was ich persönlich aus der Ausbildung, die ich in Leipzig absolviert habe bei Incovema, ist mitgenommen habe, der größte Aspekt ist zu lernen, besser zuzuhören. Und das, also aktiv zuzuhören, Leute zu Ende reden zu lassen. Also ich bin mehr ein Redner als ein Hörer. Aber da Wert drauf zu legen, und das mache ich ganz, ganz bewusst in diesen Konfliktsituationen jetzt wesentlich besser. Und dadurch kann man aus den Leuten herausholen, was wirklich das Problem ist. Also wie ich das normalerweise mache, gerade mit Outside Business Partners, also Kunden in dem Sinne, dass ich lange reden lasse und dann pointiert Fragen stelle, wo genau der Schuh drückt und was der Kunde braucht, damit er sagen kann, das ist eigentlich eine tolle Maschine oder ja, mit euch lässt sich super arbeiten. Und da bin ich durch die Ausbildung wesentlich strukturierter in meiner Herangehensweise geworden. Wenn es ein Konflikt ist mit Mitarbeitern, ist es nochmal ein kleines bisschen schwieriger, weil man da natürlich immer sofort zwei Positionen hat. Also viele Leute natürlich wollen dem Chef, der Chefin gefallen und versuchen dann ganz schnell rauszufinden, was willen die jetzt von mir hören, damit das jetzt hier schnell vorbei ist, weil das ist uncomfortable. Also viele Menschen, glaube ich, aber halt auch Amerikaner, mögen natürlich nicht den offenen Konflikt, weil es eben manchmal auch einfach klar macht, dass es Blödsinn ist, über was man sich jetzt hier gerade streitet, und versuchen schnell aus der Situation herauszukommen. Und das war meine Erfahrung, als ich die Techniken, die ich gelernt habe, anzuwenden versucht habe, ist, dass Leute sich einfach versuchen, da schnell rauszuwinden, wenn es eben was ist mit Mitarbeitern. Aber beides eben Aspekte, wo ich die Formalitäten, die ich gelernt habe, den Prozess anwenden kann und das auch zum Erfolg führt.
Ja, das ist nicht komfortabel, es ist tatsächlich, ne, auch am Anfang eine häufige Erfahrung. Selbst wenn es am Ende dann gut war, ist es doch am Anfang erstmal zunächst so, auch dieses genaue Zuhören, man vermutet irgendwie, jetzt wird einem gleich ein Strick draus gedreht. Ich weiß gar nicht, hast du mittlerweile, ne, auch diese Kompetenz in diesem interkulturellen Kontext angewendet? Also das sozusagen auf der einen Seite aus Europa oder aus Deutschland, ja, Konfliktparteien waren und auf der anderen Seite eben amerikanische, dass dort was zusammengefallen ist und du als Vermittlerin tätig wurdest?
Nicht direkt, obwohl ich natürlich weiterhin täglich genau in diesem Feld unterwegs bin. Also ich arbeite weiterhin für eine deutsche Firma und leite die Zweigfirma in den USA. Und die Konflikte, dieses Missverstehen untereinander, ist überall gleich. Also da gibt es keine großen Unterschiede, glaube ich, zwischen den Firmen. Da habe ich noch nie im direkten Konflikt gesagt, okay, jetzt setzen wir uns zusammen im Dreierteam und sprechen das durch, sondern bin weiterhin, und das war auch vorher schon, einfach tätig auf der Schiene, auf beiden Seiten für Verständnis zu werben und zu erklären, warum hat jetzt der deutsche Ingenieur das so dargestellt, obwohl das für den empfangenden amerikanischen Ingenieur wirklich total beleidigend empfunden wurde. Und versuche das zu erklären. Aber in mediativer Tätigkeit habe ich das noch nie gemacht, weil es einfach sehr schwierig ist, dort die richtige Rolle zu finden, ganz ehrlich. Ja. Denn da geht es immer um unterschiedliche Führungsebenen und man ist selber immer irgendwo dazwischen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht noch ein Punkt, weil du lebst ja in Amerika, du hast dann sicherlich auch eine andere Aufmerksamkeit auf Mediation, auf das, was gesellschaftlich vielleicht in der Kommune oder auch sonst passiert, Kontakt aufgenommen oder erhalten zu Mediatoren. Wie ist in Amerika, so wie du es wahrnimmst, die Stimmung zum Thema Konfliktbearbeitung, Mediation? Und ich meine jetzt nicht die große Politik, sondern eher so, was läuft da auf Community-Ebene oder ein Sportverein oder dergleichen?
Da gibt's ein paar wirklich ganz tolle Beispiele, was in den USA gut funktioniert und auch ein paar Beispiele, wo die Akzeptanz nicht so hoch ist. Insgesamt ist es überhaupt nicht reguliert. Also es gibt in den USA keinen Staat, der irgendeine Zertifizierung oder einen Kurs oder irgendetwas verlangt, dass man als Mediator tätig sein kann. Es gibt aber einen Staat, in dem Mediation sehr, sehr groß gefördert wird. Und das ist der Staat of Washington, also nicht Washington D.C., sondern der im Norden an der Westküste.
Im Nordwesten.
Genau, im Nordwesten der USA. Ja. Und da wird staatlich das komplett gefördert. Die haben mehrere Mediationszentren. Was mir klar geworden ist, in Diskussionen mit Mediatoren hier in meiner Umgebung, und das kann jetzt wirklich darauf basieren, mit wem ich Kontakt habe, ich glaube es aber nicht, ist, dass hier der Fokus wirklich auf der transformativen Mediation ist. Wenn zum Beispiel im Staat Connecticut gibt es Mediatoren, unabhängige Mediatoren, die sind zu 90%, also da habe ich mich mit jemandem unterhalten, in der Familienmediation tätig. Also Scheidungen, vor allem halt Scheidungen, wenn in der Familie nur Negativgeld da ist, also nur Schulden, die können sich keine vernünftige Scheidung leisten in dem Sinne. Da geht es dann in der Mediation, das sind Menschen, die wollen sich nicht mehr streiten, die wollen sich aber trennen. Und da geht es darum, wie können wir jetzt sorgerecht und die Schulden so verteilen, dass jeder weiterleben kann. Also das ist typisch. Ein wunderschönes Beispiel im Staat Connecticut, da ist in einer Stadt ist die Polizei sehr eng verbunden mit diesen Community Mediation Centers. Also das ist sehr, sehr viel der Fokus in den USA. Und wenn die Polizei gerufen wird zu irgendwelchen Konfliktsituationen, wo sie sagen, okay, wir haben bigger fish to fry eigentlich, also wir haben echte Kriminalität, um die wir uns gern kümmern möchten, aber hier kommen sich Leute an die Köpfe, es geht um Nachbarschaftsstreit, es geht um Ruhestörung oder irgendwie so etwas, wo es so weit eskaliert, was natürlich in den USA schnell eskalieren kann, aufgrund der Waffenbesitze überall. Und die verweisen beide Konfliktparteien automatisch dann an lokale Mediatoren. Sagen, hier sind Karten, wir geben euch die Karten, hier sind lokale Mediatoren. Seht erstmal zu, dass ihr das irgendwie auf außergerichtliche Art und Weise gelöst kriegt. Das ist der eine Strang, also wirklich sehr, sehr stark auf diese Community Mediation Centers gedrückt. Da gibt's eine National Association for Community Mediation. Und die ist sehr, sehr stark. Also die Leute sind sehr, sehr gut verbunden. Und dann gibt's natürlich den anderen Strang und das ist der rein legale Strang. Der ist auch in Connecticut relativ stark. Aber da sind Mediatoren meiner Meinung nach, ist der Begriff fehlverwendet, sondern da geht's um Arbitration. Also das ist außergerichtliche. Genau, das ist Schlichtung. Schiedsgericht heißt das auf Deutsch, genau. Und und viel außergerichtliche Vorverhandlung. Also gerade so Court mit, ja, das Gericht mit geringfügigen Forderungen zum Beispiel. Also Small Claims Court heißt es bei uns. Aber das sind alles Rechtsanwälte. Das heißt, die werden tätig, bevor irgendetwas dem Richter vorgeführt wird, verhandeln sie. Also für mich sind das keine Mediatoren in dem Sinne, sondern das sind Verhandler, die auch Lösungsvorschläge bringen. Also sie machen keine Facilitation für den Prozess, sondern es sind Verhandler, es sind Schlichter, die einfach versuchen, Dinge außergerichtlich zu lösen. Aber gerade dieses Community Mediation, ich glaube, das ist ja auch die Bewegung so ein bisschen, die aus den USA kommt und dann rübergeschwappt ist, auch einfach aus dem Unabhängigkeitsgedanken her. Wir können diese Dinge selber lösen. Wir brauchen nicht unbedingt Gerichte und Polizei und alles. Das ist sehr, sehr stark und das ist sehr, sehr schön. Und etwas, wo ich persönlich mich in den nächsten Jahren ein bisschen auch mehr involvieren möchte. Aber genau da ist natürlich die deutsche Ausbildung nicht mehr so sinnvoll. Da gibt's relativ schnelle Kurse, die man hier machen kann, wo ich mich auch amerikanisch qualifizieren werde und dann hier einsteige. Es läuft fast alles auf der Seite, nicht alles, aber sehr, sehr viel auf Volontärbasis ab. Also es ist nicht, es sind keine bezahlten Mediatoren, sondern trotz Ausbildung, trotz Erfahrung sind es Leute, die volontär versuchen einfach, die Gesellschaft zu verbessern. Mhm. Und ich glaube, das ist
eine Form von Netzwerk wahrscheinlich auch, ne? Das ist eine Form von Netzwerken, dass man in seiner Community, in seinem auch professionellen Netzwerk dort eine sinnvolle Tätigkeit anbringt und auch darüber, ja, das Netzwerk stärkt. Also so nehme ich das von außen wahr.
Das ist ein Teil davon, aber halt einfach auch Volontärarbeit. Charity gehört in den USA einfach auch dazu. Also da ist sicherlich Netzwerkformen dabei, aber es ist einfach ein Teil der Society. Also wenn ich den Aspekt anschaue, immer zwischen Deutschland und Amerika, ist meine Aufteilung, Deutschland ist Solidarität. Und Amerika ist Charity, also Großzügigkeit oder Charity, Wohltätigkeit, kann man das vielleicht übersetzen. Mhm. Und das ist der große Unterschied. In Deutschland haben wir einen Solidaritätszuschlag bezahlt auf unseren Steuern, ohne dass da groß
geregelt, gesetzlicht und das macht der Staat, wird ausgelagert, wir geben Steuern und Gelder ab, aber ich kümmere mich nicht aus meiner Persönlichkeit her darum.
Ganz genau. In den USA gibt es dann weniger Steuern, aber dafür geben Leute mehr zu Charity und es gehört einfach dazu. Und dazu gehört halt auch, dass man seine Zeit gibt und dann eben so etwas Mediation oder irgendwas anderes macht. Ja.
Das finde ich einen interessanten Punkt. Das war mir bisher noch nicht so deutlich gewesen, dass das für Mediation ja auch wirklich einen Unterschied macht in der jeweiligen Kultur oder in dem jeweiligen Staat, wo das niederschlägt. Mhm. Ich hatte die Community Mediation sozusagen da mir angeschaut und das sind häufig geförderte Programme. Das ist, glaube ich, weniger Charity. Aber dass das gesellschaftlich ausgreift und dass viele, die sich Mediatoren nennen, das eben als Wohltätigkeit formell anbieten, das ist mir neu. Das ist mir bisher so nicht klar geworden. Da bin ich einfach zu wenig in der Kultur unterwegs.
Und es hat natürlich einen Einfluss auch auf wie findet die Mediation statt. Also wenn ich in Deutschland, ich bin ein bezahlter Mediator, ich stelle Sachen in Rechnung, dann erwarten die Leute natürlich auch, also gerade in Deutschland, da ist die Struktur, so läuft es ab. Also dass eben diese Prozessgebung, würde ich das jetzt mal nennen, auch sofort und klar akzeptiert wird. In den USA, wenn jetzt ein Mediator ein Volontär ist oder jemand, der eben auch nicht so bezahlt ist wie woanders, dann ist viel mehr das Verständnis da, wir versuchen eine langfristige Beziehungsverbesserung zueinander und zur Gesellschaft herzustellen. Und deswegen glaube ich, also das ist jetzt meine persönliche Interpretation, deswegen glaube ich, dass in den USA auch einfach die transformative Mediation größer und erfolgreicher ist, weil sie eben genau in dieses Verständnis reinspielt und in Deutschland aber die facilitative Mediation sinnvoller und auch erfolgreicher ist.
Ja. Das ist ein interessanter Punkt. Das werde ich mal mitnehmen und hier mit den transformativen Mediatoren in Deutschland besprechen, weil das war mir auch bisher nicht klar geworden. Annette, was gibt's aus deiner Perspektive und Erfahrung jetzt damit, ne? Du bist gut ein, zwei Jahre, ne, jetzt mit dem Thema unterwegs, gut ein Jahr. Was gibt's von deiner Seite, wo du sagst, das ist überraschend für mich gewesen oder das war erhellend. diese Unterscheidung zwischen Europa, USA oder ne, in deinem Beruf, in deiner Organisation, was dir da aufgefallen ist?
Was für mich, also warum ich sehr froh bin, dass ich es gemacht habe, also zwei Sachen. Einmal, dass ich dadurch, dass ich den Kurs in Deutschland gemacht habe, in Leipzig gemacht habe, in Kontakt gekommen bin mit Menschen in Deutschland, mit denen ich normalerweise niemals Kontakt haben würde. Und das ist immer unglaublich bereichernd. Also in unserem Kurs, den wir zusammen gemacht haben, da waren Leute, die in der Gewerkschaft führend tätig waren. Da waren Unternehmer, da waren Menschen, die an der freien Schule unterrichtet haben. Also komplett unterschiedliche Leute, also was im Maschinenbau normalerweise dann rumschwirrt und was ich sehen würde in Deutschland. Ich habe eine neue Art auch ein bisschen an Kommunikation gelernt, was auch sehr, sehr wichtig ist, wenn man in so einem Bereich tätig ist, was für mich dann hinterher auch den Schluss zugelassen hat, dass es eigentlich etwas, was wirklich in Schulen und in Universitäten als eine Art Basisklasse auch unterrichtet werden sollte. Denn es ist für alle besser, wenn man das Verständnis hat. Es müssen nicht alles Mediatoren sein. Aber wenn man, genauso wie wir alle Mathematik ein bisschen in der Schule haben oder wir alle Shakespeare lesen, deswegen wären wir alle nicht Literaten, aber dieses Grundverständnis zu haben, so kann man Konflikte lösen, so kann man durch Strukturgebung oder durch Annähern von Verständnissen, für mich ist ein ganz wichtiges Überlebenswerkzeug oder einfach ein Werkzeug, das jeder in seinem Kasten haben sollte und das wichtig ist. Das Ganze, wenn man im internationalen und interkulturellen Raum tätig ist, was ja mehr und mehr Menschen sind, es gibt mehr und mehr Leute wie mich und meine Familie, die mehrere Staatsbürgerschaften haben, oft zwischen Kulturen unterwegs sind, die wesentlich unterschiedlicher sind als jetzt Deutschland und die USA. Und dass es gerade da eigentlich zum absoluten Rüstzeug gehören sollte, auf dieser Bühne zu agieren. Hm.
Ja, gut nochmal zu hören und auch ne, bei aller Klarheit, dass sich zu verdeutlichen, dass selbst eine Kultur wie die amerikanische und die deutsche, die sich durchaus ähnlich sein mag, aber dann doch auf der zweiten, dritten Ebene ganz, ganz erheblich unterscheiden. Vielen Dank für das informative, hochinteressante Gespräch,
Annette. War mir ein Vergnügen. Vielen Dank, dass du dich gemeldet hast. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Hitze weiterhin. Ich hoffe, es ist die letzte Hitzewelle jetzt für euch und ihr könnt euch wieder abkühlen.
Genau, naja, bei uns hat die Abkühlung ja schon stattgefunden, als wir aus dem 16. Finale geflogen sind. Aber das nur noch mal so, dass bei euch ja gerade dann das Finale sich so langsam andeutet.
Genau.
Gute Zeit für dich und bis bald mal wieder hier oder dort.
Genau, bis bald. Alles Gute, Sascha.
Schön, dass wir im Kontakt sind. Freut mich. Ja,
mich auch. Gut. Grüße an Angelika.
Gute bis Zeit bald. Dir. Ciao.
Tschüss.
Interkulturelle Mediation. Hier am Beispiel der US-amerikanischen Kultur. Ich habe mit Annette Doll gesprochen, gebürtige deutsche Staatsbürgerin, mittlerweile auch Amerikanerin und lange Jahre tätig in amerikanischen Maschinenbaufirmen, Führungskraft, Leitungskraft, die sich in Mediation weitergebildet hat und ihre Vermittlungskompetenzen so professionalisiert hat. Und in dem Kontext haben wir uns kennengelernt und konnten uns jetzt, auch nachdem sie das in Amerika in mehreren Konstellationen ausprobiert hat, vertieft hat, professionalisiert hat, darüber verständigen, wo sind denn Unterschiede, was sind Besonderheiten, wie muss man dann in der Praxis die Verfahren, die Grundideen anwenden, durchführen, konkretisieren, individuell anwenden und nicht nach Schema F vorgehen. Hinterlasst doch ein Feedback und einen Kommentar zur Episode oder zum Podcast insgesamt. Hinterlasst eine Sternebewertung und hilft damit auch anderen interessierten Personen, den Podcast zu finden. Und wenn du welche kennst, die den Podcast noch nicht gehört haben, aber du meinst, das wäre eine gute Idee für die, dann lass dich nicht hindern, diese Episode weiterzuleiten und diese Person darauf aufmerksam zu machen. Mir und meinem Team würde das helfen. Vielen Dank dafür. Komm gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von den Cofema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.